So, das ist unser Thema, ewiges Leben. Als ich das gesehen habe, ewiges Leben als Thema, habe ich gedacht, ach du grüne Neun, ist ja gut, nach 2 Minuten sind wir fertig, gell? Ewiges Leben. Ist interessant, ich höre ja so Wissenschaftssendung, die meistens dann kommt, wenn ich nach Hause fahre im Auto. Und diese Woche war es mal wieder so weit, es ging um eine Studie, warum altert der Mensch und warum stirbt er dann am Schluss? Und die Menschen machen sich Gedanken, wie kann man das aufhalten? Wie kann man das Altern aufhalten? Wie kann man verhindern, dass am Ende des Alterungsprozesses der Mensch stirbt? Das ist doch das Ziel. Und es gibt bis heute nur Hypothese darüber, warum man überhaupt stirbt. Warum Lebewesen sterben, so wie wir es halt kennen. Für uns ist das selbst nicht mehr sehr jetzt, aber warum soll denn das so sein? Es gibt eigentlich keinen biologischen Grund. Zelle wird dort erneuert, die Zelle wird da zerstört durch Strahlung und so weiter und so fort. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir sterben. Und trotzdem sterben wir. Unaufhaltsam. Also es gibt wenig Gewissheit in unserem Leben, bis auf die eine. Wir werden sterben.
Das ist bitter.
Es ist bitter oder auch nicht. Wir kommen noch drauf. Ob das bitter ist. Wenn geliebte Menschen sterben, da gebe ich euch recht, das ist bitter. Für uns. Was mit ihnen passiert, na, das wollen wir mal klären. Ewiges Leben ist unser Thema und es ist überhaupt deshalb ein Thema, weil wir sterben. Sonst wäre das gar kein Thema. Der Tod ist unser Problem. Und deshalb fangen wir tatsächlich mal ganz vorne an. Wir gucken heute ein paar Bibelstellen an, die natürlich jeder kennt. Aber man lesen sie trotzdem ganz kurz. Ihr wisst, 1. Mose, da begann dieses Unheil. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 17, der Sündenfall, den kennen wir ja schon. Da sagt Gott zu Adam, übrigens nicht zu Eva, weil Eva hier noch gar nicht existierte. Also, diese Warnung galt nur Adam. Ja, das ist halt so, ich kann nichts machen. Eva kommt erst danach. Also er sagt zu Adam, klar, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welchen Tages du davon issest, musst du unbedingt sterben. Und danach wird Eva gebildet. Also Adam wurde diese Warnung gegeben. Des Tages, wenn du davon isst, dann musst du unbedingt sterben. Und jetzt haben manche ein bisschen ein Problem, denn er isst ja. Und er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Was ist das Problem? Nun, wir haben vielleicht eine falsche Vorstellung von dieser Geschichte. Es gibt dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, man würde sagen Workaround oder wie soll man sagen, ein Versuch der Erklärung, indem man dann sagt, Adam ist in dem Augenblick geistlich gestorben. Aber das ist eine Theorie. Die wird nirgends so erwähnt. Das sagen wir so, aber das ist eine theologische Aussage. Die wird in der Bibel nie so gesagt, nie. Aber wenn wir ein Problem haben, dass wir sagen, des Tages, wenn du davon isst, dann musst du sterben. Wenn man es mal überlegt, man kann den Satz doch auch ganz anders auffassen. Von dem Tag an dem du gegessen hast, von dem Tag an stirbst du. Denn vorher warst du unsterblich. Adam war nicht für den Tod gemacht, geschaffen worden. Adam war unsterblich. Ganz klar. Er war unsterblich. Und jetzt passiert das Folgende. Er ist, und von diesem Augenblick an ist er sterblich. Von dem Tag an ist es klar, der Tod ist jetzt in seinem Körper, in seinen Genen. Er wird sterben. Hundertprozentig. Okay? Und die Gene, die gibt er weiter. Und deshalb tut mir jetzt echt leid, aber du stirbst auch. Das ist dumm gelaufen, gell? Wir sterben alle. Und so ist das hier zu verstehen. Er sagt ihm nur, von diesem Tag an ist der Mensch sterblich. Und das ist unser Problem. Wir sterben. Ist interessant. Okay, vorher war das nämlich nicht so. Wir vergessen das manchmal. Adam war unsterblich. Kein Tod. Das habe ich nicht, denke mal, lesen Sie einfach nur mal, oder? Okay, und dann sagt er ja im Kapitel 3 von Vers 19, Kapitel 3, Vers 19, wir müssen nicht so viel blättern, was passieren wird. Denn Adam wusste ja zunächst einmal, etwas sterben bedeutet. Denn es gab keinen Tod. Und da sagt er zu ihm, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Das ist tot. Sein Leben hört auf. Er wurde von der Erde genommen. Gott hat ihn aus Erde gemacht. Und wenn er stirbt, dann wird er wieder zur Erde. Das ist das, was man immer wieder sieht. Okay? Das passiert mit allen Lebewesen. Wer einen Kompost hat, weiß, was das ist. Oder? Man schmeißt das Zeug rein, wartet eine Weile und dann haben wir Erde da. Und genau so ist es mit dem Mensch. Alles, was wir sind, ist von Erde genommen. Wir essen von der Erde. Wir trinken das Wasser und am Schluss kommen wir wieder zur Erde zurück. Das ist Tod, das ist Sterben. Und das passiert an dieser Stelle. Okay, Staub zu Staub. Und jetzt hätte was passieren können. Was ganz, ganz arg Gefährliches an der Stelle. Es gab nun mal einen Baum in dem Garten. Und die Frage ist, sie müssen ja jetzt gehen, oder? Warum musste sie eigentlich aus dem Garten gehen? Warum musste sie da raus? Warum hat Gott sie aus dem Paradies vertrieben, Julia?
Ungehorsam.
Ja, gut, sie war ungehorsam, aber ja. Deshalb muss er ja sterben. Aber warum jetzt gleich auch noch aus dem Garten raus? Warum musste sie aus dem Garten raus?
Weil da der Baum des Lebens
war. Genau, da war nur der Baum. Aber was war jetzt das Problematische? Was ist problematisch, wenn da nochmal der Baum steht? Warum ist der gefährlich?
Wenn der Baum des Lebens war, hätte der vielleicht ihnen das Leben zurückgeben können, oder?
Ja, steht ja da.
Ja, genau. Jasmin, weiter.
Dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe.
Genau. Mit Sünde. Ja, aber ist das schlimm?
Ewig leben mit Sünde.
Ewig leben mit Sünde. Ewig leben mit Sünde. Und das jetzt bedeutet, nämlich, dann kommt nämlich was anderes. Wir benutzen diesen Begriff hier und setzen ihn gleich mit Unsterblichkeit. Aber ewiges Leben ist vielleicht was anderes wie Unsterblichkeit. Wenn der Mensch damals, wenn Gott es zugelassen hätte, dass der Mensch essen hätte können, wäre er unsterblich gewesen. Ganz einfach. Unsterblich, aber in Sünden. So. Gibt es Wesen, die das sind? Unsterblich?
Die Engel, oder?
Die Engel?
Die Dämonen.
Und die Dämonen. Ja, und die Dämonen, die sind auch unsterblich, oder? Ja, wo kommen jetzt die her? Hat Gott die gemacht?
Erste und zweite Schöpfung Gottes.
Was meinst du damit?
Die Engel des Lichts und die Engel des Feuers.
Hat er sie gemacht?
Ja.
Wer sagt das?
Es waren ja erst Engel.
Es waren erst Engel?
Ja.
Alle waren Engel. Alle waren unsterblich. Und dann?
Satan hat sie mit sich.
Genau. Also Gott hat sie nicht so geschaffen. Gott hat sie nicht so geschaffen. Die Engel haben einen Aufstand gemacht.
Ein Teil der Engel.
Ein Teil der Engel hat einen Aufstand gemacht. Und die sind jetzt unsterblich verloren. Für immer. Und das ist der Unterschied. Und genau dasselbe wäre hier passiert, wenn sie im Garten hätte bleiben müssen. Wir denken manchmal vielleicht sogar nicht dran. Wir wollen Unsterblichkeit, aber Unsterblichkeit in der Sünde ist eine Qual. Denn Du hast vorher gebetet, du weißt nicht, woher die Menschen, warum die so böse sind. Der Mensch ist böse.
So böse
ist der Mensch. Genau so böse. Sonst würde er es nicht machen. Genau so böse ist der Mensch. Ja, warum soll er denn nicht so sein? Wir sehen jetzt doch, wie er ist. So böse ist der Mensch. Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Und genau das wäre passiert. Der Mensch hätte Unsterblichkeit in der Sünde. Und das wäre natürlich fatal gewesen. Das wäre echt schlimm gewesen. Unsterblichkeit von diesem Tage an. Aber Gott sorgt für die Menschen. Er trägt sie raus. Keine Chance mehr. Ab jetzt stirbt er und der Mensch ist nicht mehr unsterblich. Ganz klar, keine Chance in dem Augenblick.
Er muss sich also mit der Macht Gottes konfrontieren.
Warum? Weil meinst du das?
Weil er sterblich geworden ist.
Ah, das hätte er sowieso immer müssen, weil Gott immer da war.
Ja, das
war richtig. Das hätte er immer machen müssen. Okay? Aber jetzt stirbt er. Okay? Das ist eigentlich echt hart, gell? Und jeder weiß es. Und keiner nimmt es tatsächlich wahr. Du kannst so alt sein, wie du willst. Man denkt, nee, ich lebe. Und ich lebe weiter. Wenn man Kinder befragt nach dem Tod, wie aufhören zu existieren, kann gar nicht sein. Die können das nicht realisieren. Und Menschen im Zwischenbereich, die leben auch so. Ja klar, sie müssen nur am besten Lebensalter an den Tod denken. Nee, denkt doch niemand. Dann vielleicht mal dran denken. Und klar, jeder muss es vom Kopf her bejahen, man stirbt. Aber keiner lebt so. Niemand. Und selbst wenn man schon 80 ist, dann denkt man da dann dran, vielleicht eher, aber man verdrängt es trotzdem. Man verdrängt es trotzdem. Und das ist etwas sehr Seltsames, denn ich denke, Gott hat einen Rest des Anfangs noch in uns belassen. Und im Prediger, da schreibt das folgenden Vers. Den lese ich echt schön vor. Prediger 3, Vers 11. Da ist so ein Rest, denke ich, der der Mensch noch in sich hat. Prediger 3, Vers 11, also nach der Psalme und so weiter, vor der Propheten kommt es. Das aufschlagen möchte. Der Prediger sagt ja im ganzen Kapitel, alles hat so seine Zeit, sterben und töten und leben und lieben und so weiter. Und dann sagt er da, ab Vers 10, ich habe die Plage gesehen, welche Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt, dass sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden könnte. Also Gott hat sowas wie diesen Ewigkeitsgedanke ins Herz gelegt. Das hat wahrscheinlich jeder Mensch.
Unterbewusstsein.
Genau. Wahrscheinlich so sieht es. Und deshalb denkt er auch dran. Deshalb realisiert er das zunächst. Und eine Stück Kopfsache. Ich werde sterben müssen. Okay. So. Adam hat uns etwas vererbt. Und das ist der Tod. Durch sein Fehlverhalten. Und da führt kein Weg dran vorbei. So sieht es tatsächlich aus. Jetzt habe ich da diese zwei Begriffe geschrieben, weil das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied, ewiges Leben und Unsterblichkeit. Denn, wie schon gesagt, der Mensch hätte unsterblich sein können, aber halt auf eine falsche Art und Weise. Und das wollte Gott nicht, denn die Engel sind nicht erlöst, die gesündigt haben. Die sind nicht erlöst. Sie werden auch auf ewig verdammt werden. Das ist ganz klar, das sehen wir. Der Feuersee ist nicht für den Menschen gemacht, sondern für die Engel, für Satan und sein Gefolge. Und da werden sie ewig sein, weil sie ewige Wesen sind. Das sind wir zunächst einmal so nicht. Okay. Das, denke ich, haben wir soweit verstanden, oder? Ja, der Mensch ist sterblich. So, und jetzt kommen unsere ganzen Verheißungen. Und da möchten wir jetzt ein paar lesen aus dem Johannesevangelium. Wisst ihr, wer der älteste Mensch der Welt ist?
Also aktuell, oder?
Ja. Eine Frau. Jeanne Calment. Calment, glaube ich, heißt sie. 122 Jahre. Oh. Also wir hatten noch gleich ein bisschen, oder? Vielleicht. Man weiß es nicht. 122 Jahre. Ich habe auch schon von welchen gehört, die haben sich einfrieren lassen. In der Hoffnung, dass man irgendwann einmal...
Tim, ich habe jetzt wieder zugemacht vorher. Wahrscheinlich klingelt jemand.
Einfrieren lassen in der Hoffnung, dass die Medizin irgendwann mal so weit ist, dass wenn man sie auftaut, dass der Tod überwunden ist. Der Menschheit ist echt ein Traum. Das ist ein totaler Traum der Menschheit. Das wollen alle.
Aber so geht es
nicht. Aber es geht halt nicht. Zum Glück. Werden wir mal sehen. Übrigens, das mit dieser Unsterblichkeit, da gibt es auch einen Roman, einen weltlichen Roman, wo jemand tatsächlich unsterblich ist. Das ist eine ganz interessante Sache. Da passiert dann Folgendes. Also, geboren und dann unsterblich und dann irgendwann beginnt etwas. Dann sagt er, ja, ich muss was erfinden, damit die Menschheit weiterkommt. Und am Anfang funktioniert es auch. Und je länger der Mensch dann lebt, dann sagt er zumal, klar, jetzt muss ich das erfinden, damit die Menschheit weiterkommt. Und dann kommt zumal der Gedanke, aber ich kann auch 100 Jahre warten, dann wird schon jemand anders erfunden haben. Und so schleppt sich das dann durch. Und er merkt dann, und das ist das Selbst, das ist echt ein weltlicher Roman, er merkt dann, wie alles, aber wirklich alles an Bedeutung verliert, wenn man nicht stirbt. Weil was ich heute nicht mache, kann ich ja morgen machen oder übermorgen oder irgendwann. Und das ist echt spannend, wie diese, ich glaube, es war eine Frau, die den Roman geschrieben hat, wie dieser Gedanke dann durchgedrungen ist, dass nur durch den Tod des Lebens, dass nur durch den Tod des Lebens Sinn macht. Jeder Augenblick des Lebens, weil er ja nicht wiederholt werden kann. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist einmalig. Wenn wir unsterblich wären, würde es gar keine Rolle spielen. Es hätte keine Bedeutung. Aber, spannende Geschichte, aber jetzt kommen wir zum ewigen Leben. Und das kennen wir ja alle. Wir fangen an, Johannes 3, 36, bekannte Verse. Wir bleiben im Johannesevangelium, also müsst ihr auch viel blättern. Johannes 3, 36. Wer möchte es vorlesen?
Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.
Okay. Wir sind ja alle, wir sind ja keine Laien mehr an der Stelle, also man braucht jetzt nicht mehr so die Grundlage erklären. Aber nochmal, ganz klare Aussage, wer den Sohn hat, oder wer den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Also da steht auch, der bekommt ewiges Leben, sondern er hat es. Es ist also da, wer glaubt, hat ewiges Leben. Und jetzt kommt aber das Zweite, wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das bedeutet, es gibt tatsächlich bloß ewiges Leben haben oder es nicht haben. Und es entscheidet sich in diesem Leben, bis man stirbt. So lange hat der Mensch Zeit und danach nicht mehr. Und das ist diese Geschichte hier. Wer hat, der hat. Und wer nicht hat, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Der trägt den Ungehorsam Adams und seinen eigenen Ungehorsam. Und das ist tatsächlich eine Scheidung, die hier stattfindet. Wer hat, wer glaubt, der hat. Und wer hat, der hat. Und wer nicht glaubt, der hat nichts. Der hat kein ewiges Leben. Machen wir weiter. Johannes 5, Vers 24. Jetzt lesen wir um zwei Stellen, die gehören zusammen. Johannes 5, 24. Möchte jemand lesen?
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.
Danke, und jetzt mit 6, Vers 40. 6, Vers 40.
Denn das ist der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage.
Okay. In der ersten Bibelstelle war es ja so, wer an den Sohn glaubt, der hat. Aber wie kommt man zum Glauben? Wenn ich ewiges Leben will, dann muss ich glauben. Aber wie kommt man zum Glauben? Das kommt dort nämlich in den zwei Bibelstellen drin. Was ist da Voraussetzung?
Mein Wille.
Das steht aber nicht drin. Nur das, was da steht, will ich mal angucken. Was ist Voraussetzung, dass man überhaupt glauben kann? Also nochmal, es war 5,24 und 6,40. Was sind die Voraussetzungen für das ewige Leben? Oder für den Glauben, der dann zum ewigen Leben führt, sagen wir so.
Botschaft
wer sein
hört.
Wort hört, später.
Wer sein Wort hört. Wer nicht hört, kann nicht glauben, bekommt kein ewiges Leben. Okay? Noch etwas Zweites.
Wer den Sohn sieht.
Genau. Wer den Sohn sieht, wer sein Wort hört, erst der kann glauben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Botschaft weitersagen. Ja, wie sieht man Jesus? Nun, hier. Wir können Menschen jetzt sagen, glaube an Jesus und du wirst gerettet. Nee, sie müssen vorher sehen und sie müssen hören. Und wenn man nicht sieht und nicht hört, dann kann man nicht glauben. Dann macht man irgendwas. Das ist die Voraussetzung des Glaubens. Der Glaube hat immer einen Gegenstand. Ich glaube an etwas. Und da ist es ganz klar, wer den Sohn sieht und auf ihn hört, Hörer heißt auch gehorsam sein, ja, der kann glauben. Ob er dann glaubt, das spielt zum Testisch nochmal, steht mal auf eine andere Geschichte. Aber das sind die Voraussetzungen. Also wir müssen den Menschen sagen, wer Jesus ist. Wir müssen ihnen sagen, was er gesagt hat. Und er hat manches gesagt, was uns vielleicht gar nicht so gefällt. Aber er hat eins auch klar gesagt. Wer an mich glaubt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Das ist die Verheißung, die man hat. Aber ohne Jesus zu sehen, ohne von ihm zu wissen, was er getan hat, ohne auf sein Wort zu hören, gibt es keinen Glaube. Das ist die Voraussetzung. Also man muss manchmal immer einen Schritt zurückgehen. Sehen, hören, glauben. Und dann hat man ewiges Leben.
Handeln.
Das kommt dann noch. Das kommt dann noch. Richtig. Genau. Okay? Also, das ist diese Geschichte. Unsterblichkeit und ewiges Leben sind also zwei Paar Stiefel. Tatsächlich. Wenn Gott hier von ewigem Leben spricht, dann meint er ein erlöstes Leben. Wenn wir unsterblich wären und hätten Sünde, dann wäre es furchtbar. Aber dieses ewige Leben, das hier gemeint ist, von dem im Neuen Testament, und das ist interessant, vor allem das Johannesevangelium spricht, bedeutet ein Leben, in dem der Mensch erlöst ist, frei von der Sünde ist, gerettet ist, bei Gott ist. Und das kann er nur sein ohne Sünde. Und das ist der große Unterschied zur Unsterblichkeit. Das ist, ewiges Leben ist nämlich viel, viel mehr als Unsterblichkeit. Es ist ein Leben ohne Sünde. Im Himmel, denke ich, wird es keine Sünde mehr geben, oder? Liege ich da falsch? Gibt es keine Sünde mehr? Weil Gott und Sünde passen zusammen. Also muss Gott uns von der Sünde befreien. Und er gibt einfach, er gibt nicht unendliches Leben, Unsterblichkeit, sondern er gibt viel mehr. Er gibt ein Leben ohne Sünde. Er stellt das her, was Adam verloren hat. Also ewiges Leben ist nicht die Zuteilung von unendlichem Leben, sondern es ist die Zuteilung vom Leben, wie es vorher war, ohne Sünde, so wie Adam, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich weiß es nicht so genau, weil Adam kannte die Erlösung nicht und damit kannte er Gott auch nicht hundertprozentig, so wie wir ihn kennen. Und das ist der große Unterschied. Und deshalb ist es ein riesiges Geschenk, wenn man sagen kann, ich habe ein ewiges Leben. Ewiges Leben. Frei von Sünde, frei von mir selber, frei von Zwängen, frei von Sucht. Das ist ein ganz anderes Leben. Wie das da. Jetzt.
Aber Adam war nicht erlöst, kannte die Erlösung nicht.
Adam kannte, bevor es zum Sündenfall kam, die Erlösung nicht, weil er hat das Problem gar nicht gehabt.
Und danach?
Danach weiß ich, der Gott hat ihm die Erlösung verheißen. Gott hat ja gesagt, es wird etwas passieren. Es wird Erlösung gehen. Wir lesen das ja im 1. Mose. Das schon, aber er kannte sie davor nicht. Weißt, er hat die Unsterblichkeit. Aber er kannte Gott nicht als den, der jemand erlöst, der bereit ist, sein eigenes Leben, seinen eigenen Sohn zu geben für andere. Auf die Art und Weise kannte Adam Gott noch nicht. Vor dem Sündenfall. Danach hat ihm das Gott wahrscheinlich ganz genau erklärt, was passieren wird. Darum sagt er ja, es wird einer kommen. Das hat er dann schon gewusst. Aber er kannte Gott nicht als den Erlöser. Er kannte den nicht, der am Kreuz starb. Weißt? Das hat er nicht gekannt. Woher auch? So ist das gemeint. Ja? Und deshalb denke ich, wir kennen Gott um einen Bereich mehr als Adam ihn kannte. Vor dem Sündenfall. Okay? Genau. Also Gott schafft nicht Unsterblichkeit, sondern Gott schafft ewiges Leben. Eine ganz andere Geschichte. Wir werden da frei sein von allem, was uns unter Zwang setzt. Wir werden frei sein von jeglicher Sucht. Wir werden frei sein vom Bösen. Ingeborg, wir werden frei sein vom Bösen. Man wird frei sein vom Bösen.
In
Krankheit wird es keine mehr geben. Übrigens, Krankheit ist auch so eine Geschichte. Krankheit ist ein Vorläufer von Tod. Das muss man einfach sagen. Krankheit schwächt den Körper. Krankheit ist ein Zeichen, der Mensch ist sterblich. Das ist genau. All das wird es nicht mehr geben. Und deshalb wird der Himmel ein herrlicher Ort sein. Weil da wird es das Böse nicht mehr geben. Und das ist der Unterschied. Viele wollen das da. Sie wollen nicht ewiges Leben. Sie wollen Unsterblichkeit. Sie wollen ihr Leben so weiterführen, wie es jetzt ist. Sie wollen genau alles so machen, wie es ist. Im Bösen verharren, in dem tun, was man selber will. Aber das hat mit ewigem Leben nichts zu tun. Gar nichts. Ewiges Leben ist viel, viel mehr als Unsterblichkeit. Und das vergessen wir manchmal. An der Stelle. Gott schenkt unendlich viel. Er macht uns quasi neu. Und deshalb ist es manchmal auch so eine schwierige Stelle, wie, dass wir eine neue Kreatur sind. Verstehen wir ja manchmal so gar nicht, weil okay, ab und zu kommt die alte doch noch raus irgendwie, also so ganz neu. Aber da, wenn man im Himmel, da sieht es anders aus. Da setzt sich das durch. Das Alte wird abgestreift, nämlich mit dem biologischen Tod ist das weg. Und dann, in dem Augenblick, hat man das ewige Leben oder man hat es nicht. Und wer es nicht hat, der geht ewig verloren. Und das ist echt hart. Keine Chance mehr. Wenn jemand stirbt und hat nicht geglaubt, der wird er ewig verloren gehen. Bitte.
Ich möchte dazu etwas sagen, und zwar, ich hatte einen tödlichen Unfall. Also ich war weg. Und um das kurz zu machen, es fehlen menschliche Worte, um das zu beschreiben. Diese Herrlichkeit, die ich gesehen habe, diese Gnade, die ich hatte, das zu erfüllen. Diese Liebe, die mich durchströmt hat, das ist eine Liebe, die wir mit der irdischen Liebe nicht vergleichen können. Das ist was mit Fortpflanzung oder so, hat es was zu tun. Diese Liebe, die mich durchströmt hat, das war, ja, das macht süchtig, um das auszudrücken. Diese dieser Frieden, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Frieden erlebt, wie ich da. Diese Herrlichkeit, dieser Zustand, dieses Sein, wo mein ich war dort, es war keine Endorphine und so, das ist alles, wie soll ich sagen, das sind so Erklärungen von Nichtgläubigen. Ich war in dieser Welt, das war so, ich wollte dort bleiben für immer. Und plötzlich war es grau und ich habe gedacht, wo bist du jetzt? Und ich habe dann die Augen aufgemacht und ich habe immer noch nicht gewusst, wo ich bin. Und dann habe ich bin auf dem Rücken gelegen, ich habe nach rechts geschaut, nach links geschaut und guck in zwei Augen. Und dann habe ich feststellen müssen mit Entsetzen, ich bin wieder auf der Erde zurück. Und ich habe zum Notarzt gesagt, ohne Witz, bist du blöd. Ohne Witz, ich habe zu dem gesagt, bist du blöd. Wie kann man mich aus dieser Herrlichkeit, aus diesem Erlebnis, das ist alles, ich glaube, dass es zwar noch viel, viel mehr gibt, aber ich glaube, ich wäre wahnsinnig zurückgekommen, um das überhaupt zu verkraften, was da läuft und was da gibt und was auf uns wartet. Und dieses Erlebnis hat mich so verändert, dass ich gesagt habe, ich setze alles daran, ich korrigiere mich selber, ich will sündfrei leben, geht nicht. Du machst Fehler, das ist so. Aber der Glaube an Jesus, die Taufe, das alles, das ist nicht so, dass ich sage, ich mache das, dass ich dorthin komme, sondern das ist, mittlerweile ist das etwas für mich, das gehört dazu, die Wandlung zu durchlaufen. Und ich sage es euch, ohne Witz, das ist sowas, es macht richtige Sehnsucht nach dieser Heimat, nach dorthin zurückzukommen. Und wenn du das siehst, ich habe eine Trauerrede gehalten vor kompletter Kaserne in Stuttgart und die sind da gucken, die ganzen Kämpfer und so, und dann auf einmal gemerkt, wie die alle gleich und andächtig sind. Und dann habe ich erzählt, dass die Lebensversicherung die gar nicht interessiert und deine Verwandte auch nicht mehr. Das ist alles Nons, nix. Du bist sowas von angenommen. Das hast du, dieses Erlebnis, dieses Sein, hast du im ganzen Leben nicht erfahren. Nicht einmal die Liebe deiner Mutter oder deiner Eltern sind so intensiv, wie das da ist. Und deswegen, mir kannst du 1 Million geben. Dann kriegst du 1 Million und 1 Euro zurück. Das ist alles nichts. Wenn du das gesehen hast, das ist alles nichts. Die Farbe, das alles hier, das ist was Blasses. Das ist, wie gesagt, die menschlichen Worte, um diese Intensität zu beschreiben, gibt es nicht. Das Steigerung vor Steigerung ist, dort ist es, aber hier nicht. Und das ist sowas Herrliches. Und deswegen für mich ist der Tod ein Geburtstag.
Halleluja.
Dahin sterben zum Leben.
Ja, und das ist auch eine Gnade, muss ich ehrlich sagen, ist eine Gnade. Und ich wünsche das manchem, der so bei mir im Geschäft, ich habe letztes Jahr christliche Kalender verschenkt, und ich sage, aber den morgen fallen, bevor wir ihn wegschmeißen, dann gäbe er mir, dann kriegt ihn jemand anders. Und tatsächlich sind ein paar zurückgekommen, die hängen mir daheim nicht auf. Aber ich würde wünsche, dass solche Menschen das erfahren, weil ich sitze auch viel dran. Ich sage gar nicht, was ich alles mache, Bibel und Zell, dies, jenes. Ich möchte so viel wie möglich Menschen, mir in Deutschland, das ist ein heidnisches Land. Wir brauchen nicht, was ich wohnerinnen. Hier sind die Menschen, wo Fragen sind. Ich habe in letzter Zeit Menschen kennengelernt, die ich von meinem Sterbeerlebnis erzählt habe, die waren Ungläubige, aber denen wenigstens Tränen in den Augen geht. Gut. Da änderst du dich komplett, wenn du das erlebt hast. Und das hätte manche Menschen gönnen. Selbst, ja, das ist ein Unfall, okay. Man hat mich wieder abgefüllt und man hat mich wieder zurückgeholt und so. Und ich war so,
Warst du damals gläubig?
Nee. So wie alle anderen auch. Man geht halt dann wieder in die Kirche.
Okay.
Das ist ja ein gutes Erlebnis, um dieses Erlebnis Wiedergeburt zu erleben.
Ja.
Das stimmt, aber du warst gar nicht gläubig. Das heißt, wenn du gestorben wärst, wärst du nicht im Himmel gewesen.
Und das sage ich dir. Ich glaube, dass viele, die sterben und nicht gläubig sind, aufwachen genau an dieser Schwelle und sagen, Mensch, war ich blöd. 100 Pro. Und ich sage so, wie wir hier drinnen sitzen. Ihr könnt die Gnade, die jeden Einzelnen hier, der hier sitzt, ihr könnt euch die Tragweite dieser Gnade gar nicht ausmalen.
Ja, können wir halt. Können wir halt, da hast du völlig recht.
Ja, ja. Das ist eine Gnade.
Aber wie schon gesagt,
dass du den Weg gefunden hast.
Zum Glück, zum Glück hat dich.
Zu Jesus.
Aber pass auf, zum Glück hat dich der Notarzt zurückgeholt.
Ja, genau. Dann hast du jetzt die Gnade.
Du kannst froh sein.
Und du kannst
den Leuten. Genau. Das ist gut. Weil, wenn der Notarzt dich nicht zurückgeholt hätte, hättest du kein ewiges
Leben. Ich wäre mit Beiste.
Du hättest kein ewiges Leben gehabt, verstehst du?
Ja.
Das ist die Geschichte. Und das macht die Ernsthaftigkeit nochmal deutlich. Wer hat, der hat. Wer glaubt, der hat. Wer sieht und hört und glaubt, der hat. Und die andere Hand halt nicht. Und das ist ein Problem. Und es gibt an dieser Schwelle nur entweder oder. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also erzähl ruhig weiter. Und
an Gottes Willen, ich will
und zähl. Nein, nicht jetzt, sondern erzähl es der andere und sag ihnen von Jesus. Damit sie auch eine Chance haben. Damit sie auch hören, sehen und vielleicht glauben. Das wäre gut.
Es gibt da einen Schwerpunkt. Die Menschen spüren etwas. Sie sollten Gott und die Wahrheit annehmen. Und wenn ein Mensch kommt, der glaubt, dann kommt Neid. Weil sie spüren, da hat einer. Ja. Glaube, Ewigkeit, Seligkeit in Gott. Und das spüren sie. Und da kommt oft Hass und Neid und Missgunst auf einen zu. Weil sie haben alles. Sie haben Geld, Reichtum, alles zur Verfügung, Macht. Und dann kommt der Christ, der will mir sagen, was Wahrheit ist. Ich mache hier das Gesetz. Und dann kommt man in eine gefährliche Missionssituation.
Ja.
Eine ganz tödlich gefährliche Situation kann entstehen in Ländern, wo man nicht so viel Demokratie wie bei uns hat, wo man hauptsächlich animistische und islamische Religionsmachtstrukturen hat.
Ja.
Ich töte dich, du Ungläubiger. Weil du glaubst an den Gott, wo ich will und ich an deinen Jesus. Jesus hat hier nichts zu melden. Mit diesen Sachen kann man konfrontiert sein, wenn man so hart auf Mission geht.
Moment, stopp. Wir sollen gar nicht hart auf Mission gehen. Wir sollen davon reden.
Ja.
Wir sollen bezeugen.
Ja.
Und das war's. Das ist unsere Aufgabe.
Das ist richtig, ja. Aber mit Vorsicht.
Mit Vorsicht. Das ist nämlich auch wichtig. Denn da passiert manchmal auch passieren Dinge, die dem Evangelium sogar schadet. Wenn Menschen im Übereifer Dinge machen. Wenn ein Pastor in Malaysia, der sagt, ja, dann kommen sie von außen, fliegen für 3 Wochen her, machen einen riesen Tamtam und die Regierung, die muslimisch ist, muss dann reagieren, obwohl sie es gar nicht wollen. Und dann kriegen sie den Druck. Und da muss man aufbauen, man muss da wirklich mit Weisheit arbeiten. Aber die sind doch Zeuge. Sie redet von Jesus. Sie erzählt. Sie sagen, wer Jesus ist. Und das verstehen die Moslems genauso. Sie sagen, wer es ist. Sie sagen, was er gesagt hat. Und dann kommen Menschen zum Glauben. Und wer zum Glauben kommt, ganz einfach, der hat ewiges Leben.
Auch der Moslem.
Auch, ja, sowieso. Ein Mensch, der zum Glauben kommt, hat ewiges Leben. Steht zumindest da hin. Es steht.
Das sind halt auch gesetzliche Leute und da ist schon schwierig.
Aber wer glaubt, hat ewiges Leben.
Jesus Christus.
Das ist ziemlich einfach. Ich lese noch eine Stelle. Ja, klar. Die lese ich noch, kenne ich gar nichts. 1. Johannes 5, 12 und 13. Um das nochmal zu bekräftigen. 1. Johannes 5, wie schon gesagt, Johannes, der hat das Thema. Total. Wer? Genau. 11b. Und darin besteht das Zeugnis, dass uns Gott ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Deshalb, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset, damit ihr es wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist das Schöne, man braucht uns hier keine Sorgen machen. Wer glaubt, der hat ewiges Leben.
Wenn ich einen Schatz finde, so wollte ich ihn verbergen, sodass die Neider ihn nicht verfinden. Und somit haun ich meinen Frieden mit Gott.
Gut, ich lese nur am Schluss was vor. Vom Spurgeon. Der hat über diese Geschichte auch was gesagt, zu Johannes 11, wo was ähnlich steht. Da ging es um die Auferstehung, als Jesus zu Martha sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, glaubst du das? Und dann hat Spurgeon da was dazu gesagt und das möchte ich zum Schluss einfach nur kurz lesen. Ja, Herr, wir glauben es. Wir werden nimmer mehr sterben. Unsere Seele mag von unserem Leib getrennt werden und das ist eine Art von Tod. Aber unsere Seele soll nie von Gott getrennt werden. Ewiges Leben. Was der wahre Tod wäre. Der Tod, der das Urteil über die Sünde war. Die schlimmste Strafe, die verhängt werden kann. Wir glauben das ganz gewiss. Denn wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus unserem Herrn ist? Wir sind Glieder des Leibes Christi. Wird Jesus Teile seines Lebens verlieren? Wir sind mit Christus vermählt. Kann er seine Braut verlieren und verwitwet werden? Unmöglich. Es ist ein Leben in uns, das unmöglich von Gott geschieden werden kann. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wie könnten wir sterben? Jesus selbst ist unser Leben. Und deshalb gibt es für uns kein Sterben. Denn er kann nicht noch einmal sterben. In ihm sterben wir der Sünde einmal und das Todesurteil kann nicht zum zweiten Mal vollstreckt werden. Nun leben wir und werden ewig leben. Der Lohn der Gerechtigkeit ist das ewige Leben und wir haben nichts Geringeres als die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und können deshalb die höchste Auszeichnung beanspruchen. Wir haben das Leben und haben den Glauben, und sind gewiss, dass ewiges Leben und himmlische Freude vor uns liegen. Deshalb drängt alles in uns vorwärts, bis wir ohne Unterlass den schauen, an den wir hier geglaubt haben. Amen.